You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät und wir sind wieder im regulären Geschäft. Wir haben noch einen zweiten Teil ausstehen, nämlich vom fulminanten Jahr 1995, wo wir nicht mal einen Bruchteil in den ersten eineinhalb Stunden überhaupt nur besprochen haben von dem, was es da zu besprechen gibt. Und ich muss mit einer Korrektur anfangen. Unser Wiederholungsgast Berti hat mich korrigiert. Ich habe ja über diese Singles-Battle zwischen Blur und Oasis gesprochen und ich habe was Falsches erzählt. Die erste Single vom Morning Glory-Album von Oasis war nicht Some Might Say, sondern Roll With It. Genauso schlecht oder mittelmäßig das Lied und da passt auch dieser Status-Quo-Vergleich sogar noch ein bisschen besser.
Ja, das stimmt eigentlich.
Klaus Bieler sitzt neben mir. Wir sind mal wieder zu zweit. Da war doch einiges los zwischendrin mit Gästen und jetzt also wieder 1995. Zwei politische Ereignisse noch, die wir nicht erwähnt haben im ersten Teil. Zwei unangenehme. Der Balkankrieg tobt ja 1995 und da dieses schlimme Massaker von Srebrenica, wie auch immer man es ausspricht, ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, damals hat man den Namen oft gehört, aber ich habe gerade überlegt, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht.
Ja, es heißt aus einem Sarajevo.
Ja. Und auch so ein geschichtliches Ereignis, wenn man dran denkt, so 1995, arg weit weg, also mental für mich.
So, ja, uns sind die 80er näher, das ist seltsam, aber
ist so. Mittlerweile auch arg weg, aber auch damals schon arg weg, weit weg.
So, schon man in der Gegenwart war
zu egozentrisch unterwegs einfach.
Wenn ich die Musik höre von 85, kommt mir das alles auch irgendwie, da komme ich nachher noch drauf, vor
95.
Für 80 natürlich nicht, aber 95 so manchmal ist es ein bisschen wie so Kinderkram, ich weiß gar nicht. Aber ich bin na, noch konkreter.
Ja, also die 90er, ich dachte eigentlich immer, die 90er sind noch näher an einem dran, aber auch gerade wenn man Filme anschaut aus den 90ern, so John Grisham-Verfilmungen oder so, auch die Klamotten anschaut oder so Rom-Coms irgendwie, habe ich vor kurzem eingeschaut mit Robert Downey Jr., es ist arg weit weg.
Ja,
also und halt auch eine Zeit noch ohne Handy, ohne Computer,
sahen grotesk aus.
Ja, schön, kann man natürlich andere Geschichten erzählen, aber schon, man merkt schon, was für eine unfassbar andere Welt.
Wenn man heutzutage Filme, also aktuelle Filme oder Serie anschaut, wird ja jetzt immer auf dem Bildschirm plötzlich das Handy-Display gezeigt.
Ja, ja.
Das finde ich Wahnsinn. Also natürlich ist es ja auch so präsent, dass es in Filme, die jetzt in der Gegenwart spielen, überhaupt nicht wegzudenken ist. Und das ist wirklich was, das unterscheidet die Filme, die im Jetzt spielen, mit Filmen von damals, die damals im Jetzt spielten.
Filme gibt es noch einige, also war eine Menge los, 1995, die wir noch nicht erwähnt haben. 12 Monkeys. Terry Gilliam, ein Film, der mich wahnsinnig fasziniert hat damals. Vor allem, weil ich ihn auch, diese ganzen Zeitreisengeschichten sind ja auch immer so ein Mindfuck.
Ich verstehe keinen.
Und dieser Film hat mir immer das Gefühl gegeben, man könnte ihn vielleicht verstehen, aber ich glaube, es stimmt gar nicht. Also der Schluss ist, glaube ich, so bizarr, dass er nicht zu verstehen ist. Ich war eine Weile mal drauf und dran zu glauben, ich hätte es verstanden, aber ich glaube, es geht nicht.
Also wenn, dann ist es Absicht, aber heutzutage gibt es ja Filme wie Inception oder wie war der letzte mit dieser Yacht und so, wo ich als, sag mal, geistig im Mittelfeld spielender Mensch einfach schon nach 5 Minuten weiß, dann muss mir hinterher mein Sohn erklären und selbst dann verstehe ich es.
Ja, über Tenet gibt es ein extra Buch, der diesen Film erklärt.
Wahrscheinlich verstehe ich.
Inception war eigentlich recht klar im Vergleich.
So. Ja, Tenet war, ich saß vor dem Fernseher und habe gesagt, liebe Familie, wenn ihr mich ausschließen wollt, bitteschön.
12 Monkeys, übrigens Hauptdarstellerin Madeleine Stowe, fand ich super damals. Was macht sie eigentlich?
Das frage ich mich oft, weil die war ja auch in Grüne Tomaten.
Ja. Man oder? Hat sie oft gesehen.
War sie grüne Tomaten?
Nee, glaub nicht, aber sie war trotzdem hübsch.
Warte mal, Marie Stuart Masterson. Ah nee, sie spielt in Shortcuts mit. Als Frau vom unerträglichen Tim Robbins.
Oh ja, stimmt. Ja,
und
ja,
da fand ich sie super. Nee, ich habe sie jetzt mit jemand anderem, glaube ich, verwechselt. Aber die, von der sagen wir auch nichts. Aber Madeline Stowe, ich habe in der Videothek gearbeitet, ab und zu kam ja dann eine Kassette unter, wo sie dabei war. Aber als Frau von Tim Robbins auch ganz toll. Und man denkt, warum bringt sie ihn nicht um?
Ja, das stimmt.
Kleff, 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 aber...
Dann noch außer ein ganz schräger, ja, so eine Dystopie, Strange Days, mit Juliette Lewis und Ralph Fiennes und auch einem fulminanten Soundtrack damals, Skunk and Nancy, Juliette Lewis auch, da mit den ersten Gesangsversuchen, glaube ich, auch zu der Zeit.
And the Licks kam ja dann
später. Ja, und Tricky, den fand ich super, Angela Bassett spielt, glaube ich, noch mit. Was macht die eigentlich? Auch schon lange nichts mehr gehört. Dann ein Film, der nochmal im Corona natürlich extrem populär wurde. Outbreak. Hochkarätigst besetzt. Ja. Auch, ja. Über diesen, ja, über so eine Pandemie. Nixon von Oliver Stone mit Anthony Hopkins als Tricky Dick Nixon. Sehr gutes Biopic. Casino von Martin Scorsese, auch aus dieser Reihe, wo er eigentlich auch mal eine Weile nichts falsch machen konnte mit
Sharon Stone,
Goodfellas und Casino und so weiter. Ja, diese ganzen Mafia-Filme da halt. Robert De Niro natürlich. Ja,
manchmal der unvermeidliche sind sie auch etwas lang, aber ich finde zum Beispiel die Kostüme von Sharon Stone
super. Ja, tolle Ausstattung in dem Film auch, schön, 70er Jahre. Desperado von Robert Rodriguez, der ja auch gern mal daneben langt, finde ich, und kein Garant ist für auf jeden Fall immer einen guckbaren Film. Das Remake von El Mariachi, mit dem er ja mit ganz schmalem Budget dann in Amerika bekannt wurde und dann eben dieses Remake gemacht hat, dann natürlich mit Antonio Banderas in der Hauptrolle und einem fulminanten Soundtrack. Und das hat man ja da in den 90ern, hat man diese Tex-Mex und mexikanischen Sachen wie Los Lobos und dann später Calexico wahnsinnig gut gefallen. Und Los Lobos sind auch vertreten auf dem Desperado-Soundtrack. Und dann noch dieser Ableger Latin Playboys, diese sehr, sehr schräge Los Lobos Ableger. Und inmitten dieser coolen, ja, wir reden ja dann so über Tarantino und Tito und Tarantula und so weiter, diesen ganzen Sound, der da Mitte der 90er plötzlich so populär war. Dazwischen die guten alten Dire Straits mit Six Blade Knife auf dem Desperado Soundtrack und, was soll man sagen? Cool, es fällt nicht unangenehm auf und plötzlich werden die Dire Straits noch cool.
Da bin ich jetzt überrascht und ich sage da auch überhaupt nichts dazu. Ist der Film nur für dich auch von 95 mit Robert Downey Jr. und Marisa Tomei?
Ja, Only You. Den habe ich gemeint vorher. Rom-Com aus den 90ern, die schlecht gealtert ist.
Den finde ich immer noch.
Ja, der ist gut erzählt, super. Aber die Klamotten und so, man denkt, was ist
ja, das für eine Welt? Ja, man hat ja damals gedacht, 90er alles in Ordnung und vorher war alles scheiße, aber wenn man dann irgendwann auf die Idee kam, ein 90er-T-Shirt anzuziehen, merkt man, hoch ein Zelt, also absurd und das kommt jetzt leider alles wieder, aber Only You oder nur für dich, zeige ich gern. Natürlich sind da auch Roman Holiday-Referenzen drin, weil... Joe Bradley heißt der Gregory Peck in Roman Holiday.
Und ein Herz und eine Krone.
Ein Herz, ja genau.
Wunderschön.
Entschuldigung.
Nein.
Und, ja, ja. Und der Robert Downey Jr. heißt ja da Damon Bradley, glaube ich. Und er gibt sich als jemand anderer aus. Und Billy Zane.
Oh, Billy Zane.
Billy Zane spielt, also gibt sich als jemand anderen aus auf Geheiß vom Robert Downey Jr. Und ich finde super Gags. Natürlich auch schöne Bilder aus Italien, aber ich finde, er ist super gealtert, der Film. Und Marisa Tomei finde ich ja sowieso, die taucht immer wieder irgendwo auf und ist meistens, finde ich, super. Ob sie jetzt den Oscar verdient hat für den Film mit Joe Pesci, wie hieß der noch, wo sie ganz langer Monolog hat. Wie heißt mein Freund?
Ah, Winnie.
Ich glaube, für den jetzt einen Oscar. Ah, okay. Aber ich finde Marisa Tomei.
Ja, Marisa Tomei hat auch einen tollen Gastauftritt in einer Seinfeld-Folge, wo George Costanza total in sie verliebt ist. Was macht sie eigentlich?
Alles möglich. Also sie taucht immer wieder auf.
Ja, ich habe sie schon ewig nicht mehr.
Nee, also immer wieder so, ah nee, schon wieder. Und ich finde es wirklich eine tolle Schauspielerin und Only You, also nur für dich. über den lasse ich nichts kommen.
Billy Zane ist auch so eine Figur, der hat es auch nie so richtig geschafft, gell? Der war mal so eine Weile, so hat man gemeint. Der spielt sogar, habe ich vor kurzem entdeckt, in Zurück in die Zukunft ist er einer von diesen Schergen, von dem Bösewicht Biff, der dann echt? So im Auto sitzt und so, ja, gib's ihm und so. Ja,
das ist schon ein toller Satz, gib's ihm.
Und dann hat er mal das Phantom noch gespielt, da hat er dann versucht so als Superhelden-Karriere, aber hat auch nicht funktioniert. Und vor kurzem in dieser tollen Netflix-Doku Filme, die wir lieben, erfahren, dass er für die Hauptrolle von Dirty Dancing vorgesehen war sogar.
Oh, ja. Kann man sich jetzt schlecht vorstellen.
Und seitdem hat man, glaube ich, auch nichts mehr von ihm gehört.
Ja, also seine Rolle in Nur für dich finde ich super und er kriegt dann auch voll in die Fresse. So, oder er haut irgendwas und er hat auch eine Glatze, aber hat vorher so, er sieht abartig aus, als wäre er von Milli Vanilli oder so.
Dann haben wir Toy Story, der in vielerlei Hinsicht interessant und bemerkenswert ist. Der erste computeranimierte Film überhaupt war damals in Amerika ein Riesending. Als ich ja dort war, Toy Story, es war echt eine Revolution. Und dieser Film war eigentlich der erste, der ja so diese Disney-Kinderfilme halt so transzendiert hat, dass plötzlich Kinderfilme für Erwachsene auch funktioniert haben, weil die einfach noch universellere Geschichten erzählt haben, schlau, mit vielen popkulturellen Referenzen und Filmreferenzen.
Extrem toller, originell auch.
Originell erzählt, tolle Figuren, tolle Geschichte einfach auch mit diesen lebendig werdenden Spielzeugen und der Soundtrack natürlich dann von Randy Newman, auf Deutsch von Klaus Lage.
Ja, dem singenden Sozialarbeiter. Deshalb, ich habe mich irgendwann mal gewundert, warum jetzt meine Jungs, also meine Söhne, Randy Newman auf einer Playlist da. Und dann habe ich erst gecheckt, ach so, das kommt aus Toy Story.
Ja, der macht ja viele Soundtracks. Er kann auch noch von was anderem kommen.
Das war, Wahnsinn. Also laut meinen Söhnen war das.
Dann noch ein Film, der auch in zweierlei Hinsicht für mich sehr, 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 sehr interessant und faszinierend war, den ich auch in den USA gesehen habe. Dead Man Walking von Tim Robbins als Regisseur mit Sean Penn in der Hauptrolle und Susan Sarandon, der damaligen Frau von Tim Robbins, ja, in der zweiten Hauptrolle als Nonne. Ein Film über die Todesstrafe, der aber insofern originell und interessant war, als dass an der Schuldfrage eigentlich nie gerüttelt wurde und dennoch zeigt da eben die Unmenschlichkeit der Todesstrafe. Und daher ein sehr intensiver Film mit einem unfassbaren Soundtrack, den ich auch auf Kassette hatte, wie so vieles, aber nicht mehr habe. Johnny Cash ist drauf, Tom Waits, Bruce Springsteen, extra einen Song geschrieben, auch Dead Man Walking für diesen Soundtrack. Und das für mich faszinierendste Lied, ein Duett. Den haben wir öfter mal schon erwähnt und ich nenne ihn ja auch immer, weil ich das irgendwo mal gelesen habe, den besten Sänger der Welt, Nusrat Fateh Ali Khan, diesen pakistanischen Gesangsgott im Duett mit Eddie Vedder, The Face of Love.
Muss ich mir mal anhören.
Auf Spotify gibt es eine 10-Minuten-Version von diesem Lied, habe ich gestern entdeckt.
Also ich weiß noch, dass der Film einen überhaupt nicht kalt lässt. Und dass er eigentlich ohne also folgende Diskussion überhaupt nicht schaubar ist, eigentlich.
Ja.
Man kann da nicht einfach sagen, so, jetzt, was machen wir jetzt noch?
Ja, genau.
Wie es
ja,
heutzutage
ist. Einer von den Filmen, ja.
Apropos Gesangsgott, ich war sehr überrascht, als ich die Doku gesehen habe über We Are The World, dass ausgerechnet Al Jarreau, der war, der verkackt hat.
Ja, und der dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass ja noch welche rausgelaufen sind, also plötzlich mit Suaheli ankam und eigentlich auch betrunken war am Ende.
Ja, ja, unglaublich. Da denkt man, ja, der, und dann sind es aber andere, was weiß ich, Cyndi Lauper, die dann eine Zeile singen und alle so, boah.
Und wer nicht gut wegkommt, ist Bob Dylan.
Ja, Bob Dylan, das war, also...
Der einfach da steht und total eingeschüchtert wirkt auch irgendwie.
Das fand ich dann echt gut, weil wenn jemand so überhöht wird immer, dann sieht man, das ist doch allzu menschlich, aber die Doku kann ich nur empfehlen.
We Are The World. Sehr interessant. Ja, dann müssen wir noch kurz über Batman Forever sprechen und zwar auch vor allem wegen Soundtrack. Der Film war ja dann, da ging es ja bergab mit dieser ersten Batman-Reihe. Die zwei von Tim Burton sind, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Und dann hat Joel Schumacher übernommen, die Regie, und der langt gerne mal daneben. Nicht immer, hat er Falling Down gemacht, aber eben dann auch Batman Forever. Und das ist, glaube ich, der mit George Clooney als Batman. meine ich. Oder, Val Kilmer ist, glaube ich, hier Batman. Und Batman und Robin ist dann mit George Clooney. Da wird es dann komplett lachhaft und irgendwie auch ganz seltsam. Ja, also ganz seltsam. Aber, wer spielt mit?
Bei welchem war Nicole Kidman dabei?
Ja, das kann sein, dass sie da auch
dabei war. Ich habe da noch von jedem jedem Hauptcharakter habe ich noch...
Jim Carrey spielt The Riddler.
Ich habe da noch Plakate. Ja. Und die sind aber noch in Top-Zustand. Mint Condition.
Und Soundtrack natürlich PJ Harvey mit Naked Cousin. Super Lied. Nick Cave ist drauf. Seal mit A Kiss for a Rose. Und natürlich U2 mit Kiss Me, Thrill Me. Ein für mich damals sehr ganz toller Soundtrack, den ich mir dann auch geholt habe.
Ich habe den, glaube ich, sogar.
Ja. Und es hört noch nicht auf. Wir müssen natürlich noch kurz über Dead Man sprechen. Vor allem wegen des Soundtracks von Neil Young.
Ja,
das war damals das große Thema. Der ja live dazu gespielt haben soll, zum Film dann improvisiert hat. So klingt es auch. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber da gibt es wahrscheinlich auch andere Meinungen. Und dann noch den allerletzten, den habe ich vor kurzem nochmal angeschaut, Dangerous Minds. Ich glaube, ich würde es mal behaupten, der erste aus dieser Reihe so Ghetto-Highschool-Kids werden irgendwie gerettet durch so eine coole Lehrerin irgendwie.
War da gab's Gangsters ja dann Paradise?
Noch, ja, Gangsters Paradise, natürlich dann der Soundtrack. Damit geht es schon los, so Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Der Film, die ersten 3-4 Minuten, ist dann so eine Kamerafahrt durchs Ghetto und dann läuft da Gangsters Paradise. Und ich muss sagen, ich habe ja Coolio immer auf dieses Lied reduziert, aber der ist nicht schlecht, der Mann. Der hat doch einiges mehr gemacht, als man dachte.
Ich glaube, das hat schon mal
ja, ja, erwähnt. Ich weiß, weil ich da schon mal überrascht war.
Aber solchen Sachen muss man öfter erwähnen.
Und allerdings natürlich auch leider ein Film, der unter ein ganz schlimmes, eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, Stereotyp fällt, nämlich das White Savior Syndrom. Und wenn man da mal sich damit beschäftigt, dann gibt es doch da viel mehr Filme, als man glauben möchte. Also die Schwarzen können halt ihre Probleme nicht alleine lösen. Sie brauchen dann einen weißen Retter, der sie da rausholt. Und das ist in dem Fall Michelle Pfeiffer in einer ganz seltsamen Rolle. Weil überhaupt nie erklärt wird, was sie eigentlich für eine Motivation hat, was sie eigentlich will ganz genau. Also es ist ganz seltsam nicht auserzählt, dieser Film, was ich ja eigentlich mag, aber in dem Fall irgendwie einen ganz seltsam irritiert.
Und
komischer
als,
90er-Film.
Und als Michelle Pfeiffer-Fan?
Ja eben, die Rolle ist so seltsam, ich kann die gar nicht greifen. Man weiß, sie ist irgendwie eine Ex-Marine, man weiß überhaupt nicht, was mit ihr ist, warum sie jetzt Lehrerin werden will. Sie will dann auch kündigen, macht es dann aber doch nicht. Das ist ganz, ganz komisch nicht erzählt oder ganz komische Lücken in dieser Dramaturgie, die sich nicht erschließen und die mich beim jetzt nochmal anschauen doch äußerst irritiert haben.
Sie hat ein Flanellhemd an.
Ja, sie ist auch ganz seltsam angezogen, mit so weiten Röcken und so Stiefeln und so irgendwie. Meint man, das passt nicht so richtig zu dieser Figur auch und so. Ganz seltsam. Coolio macht auch eine Platte 1995 übrigens, nämlich Gangsters Paradise. Und da sind ein paar gute Lieder drauf.
Ich habe sie nicht.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe sie angehört.
Normal sage ich immer, habe ich aber. Die habe ich nicht.
So, dann sind wir in der Musik und da gibt es jetzt natürlich einiges. Den Dimmery haben wir durch, sonst noch nicht allzu viel.
Haben wir den echt durch?
Und ja, es war nicht so viel. Aber
da war er wahrscheinlich gerade im Tibet.
Doch, es war sogar einiges. Wir haben ja die ganze erste Folge eigentlich nur über den Dimmery gesprochen. Jetzt erinnere ich mich. Eine Sache noch zur Musik. Der Amazon-Film Saltburn, ja, einer dieser gerade sehr trendigen reichen Pornos. wir schauen Reichen dabei zu, wie sie sich unmöglich verhalten. Eine tolle Szene, die immer fantastische Rosamund Pike spielt, ja, die Mutter, diese reiche Mutter, und die sitzen so, liegen im Garten in ihren Liegestühlen und sie beginnt zu erzählen von den Partys, die sie mit den Britpop-Jungs in den 90ern gefeiert hat und wie toll die waren, die Oasis und Blur-Jungs und so weiter. Und dann sagt sie, das Ganze war so toll, bis Jarvis Cocker ankam. Danach ging alles den Bach runter, weil alle Leute gedacht haben, in Common People ging es um sie. Sie sei die Frau in Common People. Und dann sagt sie, dabei bin ich gar nicht aus Griechenland. Und dann sagt sie so einen fantastischen Satz, she wants to know things. I've never wanted to know anything. Und das sagt sie mit dieser geilen, ich bin zu reich, um irgendwas wissen zu müssen, irgendwie Haltung, großartige Szene.
Die ist auch heutzutage wieder sehr... En vogue, I never wanted to know anything. Ja. Oder halt Zeug, was man eigentlich nicht wissen soll. Spielt sie nicht auch mit in We Care For You?
Ja, ja, die eine der schlimmsten Bösewichte
ganz,
der Filmgeschichte.
Ganz, ganz schrecklich. Ja. Aber halt auch schon wieder.
Ja, ja. Gut. So, jetzt habe ich viel geredet. Was haben wir denn eigentlich 1995? Klaus.
Ja, soll ich jetzt mal mit Kinderkram einsteigen?
Du kannst einsteigen mit was du willst.
Mit gern Deutschem.
Ja, fangen wir doch mal mit Deutsch an.
Ja, also mir fiel auf, dass ich 1995 doch deutschen Hip-Hop gehört habe. Allerdings nur von den Fantastischen Vieren. Und als ich es nochmal gehört habe, zu Recherchezwecken, sah ich mich mit Kumpels im Europapark im River Rafting immer locker bleiben, schreien. und wenn ich mir die CD so angucke, dann hätte es mit dem heutigen Hip-Hop nichts mehr zu tun, weil es war noch so, also ich nenne es jetzt Kinderkram, das erste Lied, das heißt Populär. Da setzen sich die Fantastischen Vier mit ihrem Erfolg auseinander. Und wie immer, wenn Smudo am Mikrofon ist und auch textlich, finde ich es echt sehr originell und cool. Ich höre dem gern zu. Aber es klingt halt total angestaubt und auf schon in der guten Weise uncool. Aber das Lied klingt extrem, also am meisten von den Liedern auf der Platte, die Lauschgift heißt, nach dem ersten Album Vier gewinnt, finde ich. Hm. Und zu Lauschgift muss ich noch sagen, das ist ein Zitat aus Frühstück bei Tiffany, mit dem beginnt nämlich die Platte. Hier ist überall Lauschgift in allen Ecken. Und zwar sagt es in dem Film Mickey Rooney, der in Frühstück bei Tiffany den Mr. Yunioshi spielt, der über Holly Golightly wohnt und Fotograf ist. Im Buch ist er relativ seriös und im Film ist er eine Karikatur eines Asiaten. Und Mickey Rooney ist ja gar kein Asiate und es war eigentlich sowas wie Blackfacing, ja, nur halt
ganz
vielleicht
albern auch
Yellowfacing. Und die Figur ist total bescheuert. Hm. Und ich glaube, dass Mickey Rooney sich später auch dafür geschämt hat.
Ja, also es ist wirklich eine seltsame Rolle.
Ja, das auch es passt auch irgendwie. Null. Ja. Und mit dem geht's los. Er ist über Lauschgift in allen Ecken. Das finde ich schon wieder ganz witzig, dass die Platte Lauschgift heißt. Cover ist ziemlich schlecht, finde ich. Da sitzen die im Grünen und ein Ghetto-Blaster liegt davor. Es gibt ein paar Höhepunkte, finde ich, auf dem. Zum Beispiel dieses Populär oder die Geschichte des O. Ich bin immer wieder bei Smudo und was ich bemerke, ist der Hit, Sie ist weg, war ja damals äußerst beliebt.
Da gab es keinen Weg dran vorbei.
Nee, da gab es keinen Weg dran vorbei.
Immer im Musikfernsehen.
Und da ist, wie heißt da, DJ Hausmarquee am Mikrofon und ich fand ihn immer etwas schlechter als die anderen. In dem Lied geht's, aber es gibt ein Lied, das heißt Michi gegen die Gesellschaft. Das Lied geht fast 5 Minuten. Er beschreibt irgendwie, wie er in der Straßenbahn mit, glaube ich, Haschisch oder so unterwegs ist. Und die Geschichte interessiert mich von Anfang an nicht die Bohne. Und das ging mir schon damals total auf den Sack, dieses Lied. Und was interessant ist, geschichtlich, es gibt hier ein Diss-Track, wie man heutzutage sagt, und zwar gegen das Rödelheim-Hartreim-Projekt. Junge Menschen heutzutage sagen, was ist das? Das waren ja praktisch die Gegenspieler aus Rödelheim, einem Stadtteil, einem verrufenen Stadtteil in Frankfurt, der den Rappern von dort diese Street-Credibility geben sollte. Und dort war, glaube ich, wie heißt er, Moses P., und da im Schlepptau Sabrina Settler, die sich Schwester S nannte. Und da kommt dann sowas wie das Rödelheim-Hartreim-Projekt ist, was weiß ich, die Nummer 1 der deutschen Sprechgesangsszene. Und dann sagen die Fantastischen Vier so, scheiße. Und dann kommt das Lied, was geht. Und da singen sie dann drin, dass sie Schwester S poppen möchten. Und wenn man sich das jetzt anhört, dann denkt man, was für ein Kinderkram. Hm. Also teilweise wirklich schlecht gealtert. Manche Dinge finde ich wirklich lustig und da gibt es ein Lied, das heißt Konsum. Wenn man das Wort nicht im Refrain dauernd singen würde, wäre es vielleicht viel spannender, weil man so unbedingt weiß, um was es geht. Aber wie gesagt, ich finde Smudo eigentlich immer gut. Es gibt ein paar kurze Schnipseltracks, die so, was weiß ich, ein paar Sekunden gehen. Die finde ich manchmal ziemlich stark, weil sie so ein bisschen sphärisch sind und so. Und hier beginnt Thomas D. schon mit seinem Kriegerzeug und immer Philosophie und so. Da ging es eigentlich los und die Lieder, die gehen dann halt auch nicht 2 Minuten, sondern wie in diesem Fall 6,5. Die andere Platte ist von den Ärzten, die heißt Planet Punk und es ist ein ziemliches Geknüppel und apropos Geknüppel, das zweite Lied ist Schundersong und der Refrain ist ein Ska mit Bläsern, das heißt immer wieder in die Fresse rein.
Abartig, dieses Lied. Also die ersten 3 Lieder sind für mich das mit das Beste, was die Ärzte jemals gemacht haben. Super 3, das Schundersong und Hurra finde ich abartig.
Also mit Hurra kann ich
einfach rein und ich weiß, das ist, macht mir gute Laune, diese
ja, Lieder. Ja, also Hurra, da ist mir zu wenig Quatsch drin, aber natürlich, wenn man das sieht, er singt ja irgendwas nach der Wende, früher war alles schlecht und ja, so, also ja. Eigentlich ist es eine beißende Ironie ja. Und wenn man es so versteht, ist es natürlich ein super Lied.
Zum Schundersong gab es noch ein Video, wo sie in weißen Anzügen so eine Showtreppe runtergekommen sind und Bela B. hat vorne so, dem fehlt ein Zahn oder den haben sie in schwarz geschminkt irgendwie und dann kommt halt irgendwie diese Bläser immer in die Fresse rein. Es ist so ein, ja, so ein Rachelied irgendwie für ja. Mobbingopfer und daher auch sehr kathartisch, finde ich.
Ja, und bei aller politischen Unkorrektheit ist es ein super Lied. Ich meine, immer mitten in die Fresse rein und dann diese Bläser dazu. Muss man erstmal drauf kommen. Auf was man auch erstmal drauf kommen muss, ist zum Beispiel dieses Lied über Michael Schumacher. Das Lied heißt Mein Freund Michael und irgendwie denkt man, was soll jetzt bitte das? Also das ist wie so ein Gospel a cappella.
Ja, was ich finde auf diesem Album, was jetzt ganz deutlich wird, und ich glaube, es ist auch die Handschrift von Rod González, das wird natürlich jetzt musikalisch extrem vielfältig und versiert. Man hat bei ganz vielen Songs, das war schon beim Vorgängeralbum Bestien Menschengestalt so, dass man das Gefühl hat, sie persiflieren auch Genres und zwar richtig, richtig gut. Und da ist ja mit Rod Loves You haben wir ja so 70er Jahre Disco Bee Gees
ja, eigentlich. Das ist unglaublich.
Oder bei Die Banane, wo sie, glaube ich, so Euro-Disco Hathaway oder so irgendwie persiflieren, was natürlich ein Quatschlied ist eigentlich.
Ja, aber es kommt auf dem Rock'n'Roll, wie heißt es, Rock'n'Roll-Realschule kommt es dann nochmal. Und naja, das ist ein Bela B. und mit seiner etwas penetranten Art zu singen, vergisst man das Lied so schnell nicht. Also die Platte hat 17 Lieder und fast alle sind von Farin Urlaub. Was mir bei Farin Urlaub auffällt, seit sie nimmer nur mit cleaner Gitarre spielen, also seit sie fette Gitarren benutzen, ist er fast wie Bob Mould von Husker Du. Er doppelt alles und auf Dauer wird es, finde ich, musikalisch ein bisschen ermüdend. Also er singt immer was weiß ich, zweistimmig, dreistimmig, dauernd volles Brett Gitarre. Und das wird natürlich später auch in seinem Solowerk dann so ein bisschen zur Schablone, finde ich.
Absolutes Highlight auf diesem Album finde ich Meine explodierte Freundin. Apropos auch nochmal Lieder, Stilrichtungen persiflieren. Hier haben wir irgendwie südamerikanisch drin plötzlich. Ja. Der Text ist nicht zu fassen, finde ich. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich muss schallend lachen und zwar jetzt seit vielen, vielen Jahren immer wieder. Obwohl ich weiß, was kommt, muss ich trotzdem zumindest vor mich hin grinsen, wenn ich dieses Lied irgendwie einmal im Jahr mir wieder anhören. Man kann sagen, ich bin ziemlich irritiert. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert.
Ich war völlig blutverschmiert. Oder
ich habe nicht nur die Frau verloren, auch die Bettwäsche ist hin. Ich wollte sie gerade küssen, da gab es einen Knall. Gerade eben lag sie neben mir, jetzt liegt sie überall.
Im Raum verteilt. Ja, jetzt liegt sie überall. Das ist gut. Das könnte auch so ein Klamauklied sein. Das ist
unfassbar. Und dann diese bescheuerte südamerikanische Musik.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, eine gute Platte. Und wie gesagt, du hast es unerwähnt gelassen. Dieses Farin-Urlaub-Geknüppel.
Ja.
Das finde ich, also das sind dann Lieder, da gibt es, ich weiß gar nicht, wie viel Dutzend, die sind alle für sich gut, wird man sie aber alle hintereinander, wird man denken, jetzt sind es
ja, die Ramones. Das kann sein, ja.
Oder ich Sugar mit ihrer zweiten LP, wo man gedacht hat, wie hieß es im Specs, Kredit verspielt.
Das letzte Lied noch, Red mit mir, auch noch sehr schön, wo er quasi, ja, es geht um, also das ist das drittletzte Lied, Red mit mir, ja, über dieses Phänomen zugelabert zu werden, einfach in Kneipen oder auch gerne dann natürlich von irgendwelchen Frauen, die dann aber ihn zuschwallen und dann aber trotzdem zu ihrem Freund gehen
oder in Podcast
und Sex haben mit ihm, um dann wieder zurückzukommen und sich über ihren Freund
echt, zu sowas beschweren.
Hab ich erlebt.
Echt? Muss ich mal überlegen. Nee, ich weiß es nicht.
Selig machen ihr zweites Album und das heißt Hier. Und ich wollte es natürlich wahnsinnig toll finden, habe ja öfter schon mehr als angedeutet, dass ich ein großer Fan des Debütalbums war und war natürlich immer noch voll drauf 1995, aber sie haben es einem nicht ganz leicht gemacht mit diesem Album. Man merkt schon, das ist so, sie haben, glaube ich, viel gejammt und das ist schon ein Problem, finde ich, wenn Alben aus Jams entstehen. Außer bei Genesis, die können es.
Bei Jamis.
Bei vielen heißt es irgendwie, die Songs sind eigentlich scheiße und sie machen aber trotzdem, kommen trotzdem aufs Album. Und die Texte werden noch kryptischer. Man weiß wirklich bei kaum noch irgendeinem Lied, worum es eigentlich geht, außer vielleicht bei Arsch einer Göttin. ansonsten ist es wirklich ein düsteres Album. Man sieht es schon am Cover, diesen schwarzen Cover, nur mit der weißen Schrift drauf. Und Lass mich rein und Ist es wichtig waren die beiden Singles, die aber auch so leicht genervt haben und irgendwie das, was am ersten Album noch richtig, richtig cool war, irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert haben hier für mich. Und ich glaube, da war irgendwie schon der Wurm drin, der sich ja dann mit dem letzten Album richtig deutlich manifestiert hat und dann haben sie sich ja erstmal aufgelöst. Also es ist, glaube ich, auch so ein Beispiel von einer Band, die sehr, sehr schnell sehr viel Erfolg hatte, von diesem Erfolg wahrscheinlich überrumpelt wurde und die es irgendwie zerlegt hat dann oben auf der Welle.
Die ging völlig an mir vorbei und als ich die Lieder angehört habe auf unserer Playlist, die dich damals so sehr berührt haben, habe ich bemerkt, wenn jemand im Rockgewand leidet, ist es für mich schwierig. Hm. Also rocken und leiden, ich glaube, das kommt bei mir nicht an. Ich weiß nicht warum.
Ja, mir geht es mit, ja. mit vielem an.
Ja, ja, das ist interessant, was einem berührt, wo man sich dann daheim fühlt oder so, oder wie sagt man heute, abgeholt.
Ja, es kommt natürlich auch, wo man herkommt und wo man selber auch gelitten hat dazu. Nachträglich ist natürlich oft schwer zu rekonstruieren, wenn man es nicht
ja, also selbst hat. In meiner Leidenszeit, die ja fast durchgehend war, nee, aber wäre es irgendwie, ich hätte wahrscheinlich gedacht, ja, wenn der noch so rocken kann, dann, ich weiß es nicht. Ein Phänomen. Jedenfalls das Wort Jam nehme ich jetzt mal kurz auf, bevor es dann mit Deutschem weitergeht. Eine Band, deren Bassist mit zweiseitigem Bass spielt und von denen ich gehört habe, dass sie Arschlöcher gewesen seien. Also irgendwie habe ich was Negatives über die gehört. Wenn es nicht stimmt, ich habe das irgendwo mal.
Okay. Social Media.
Nein, ich weiß gar nicht. Vielleicht stimmt es auch nicht. Scheißegal. Jedenfalls, die Band heißt The Presidents of the United States of America und ein ziemlich bescheuertes Cover mit so musizierenden Tieren aus Messing oder sonst was, vielleicht auch aus Alufolie. Und auf dieser Platte ist dieses Cover Kick Out the Jams. Das ist einfach ein MC5. Mhm. Und ich finde diese Typen durchgeknallt, was man in den Texten merkt. Und wenn man mit zwei Saiten auf dem Bass spielt, dann muss man
ja schon nicht nur hatte der Bassist nur zwei Saiten, der Gitarrist hatte auch nur drei. Das war auch die Werbung. Also so, das war der, dieser unique selling point, dass sie gesagt haben, irgendwie, sie spielen auf fünf Saiten Rock.
Ja, es klingt auch ein bisschen dünn zum Teil. Das erste Lied heißt Kitty, da geht es um eine Katze, die rein will und dann will sie natürlich was fressen und dann ritzt sie ihm irgendwie die Oberschenkel auf und dann schmeißt er sie raus und das ist ein sehr, sehr witziges Lied, habe ich ganz vergessen, aber ich finde es sehr cool.
Also in den guten Momenten, und das sind 5, 6 Songs auf dem Album, finde ich, sind die grandios. Also die haben echt so eine Mischung aus Melodien zum Niederknien und gutem Groove und gutem Rock. So im Weezer-Kosmos so vielleicht ein bisschen irgendwie, was diese Melodieseligkeit angeht. Die große Single in den USA war Lump, der dritte Song. Da gab's gab es auch kein Entrinnen, mal als ich dort war.
Was ich sehr gut finde, ist Peaches, und das hat eigentlich wie Franz Ferdinand einen absurden Rhythmuswechsel. Und dann am Schluss wird es erst richtig cool, wenn dann der Beat durchgeht. Millions of Peaches, Peaches for me, yeah. Peaches for free. Also singt jemand über Pfirsiche, dass er die gern mag.
Ja.
Ich glaube, mehr.
Kann reichen.
Eine witzige Platte, und ich glaube auch, dass die Hälfte der Lieder super ist und die anderen, ja.
Ja. Zweite Platte war dann auch noch gut, und dann war, glaube ich, entweder vorbei oder ich habe es nicht mehr mitgekriegt.
Ich habe die zweite auch noch, und dann habe ich sie komplett aus dem Radar verloren.
Ja, gehen wir nochmal zurück nach Deutschland. Da passiert in Hamburg ja Erstaunliches. Unter anderem haben ja die Sterne schon ihre ersten Platten gemacht. Über Blumfeld haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommt noch eine neue Band. Ich höre mir gerade den Podcast an. This Boy is Tokotronic. Und da geht es über die in den ersten Folgen um die Anfangszeit. Also wir haben jetzt zwei so Hamburger Native-Bewohner, und dann kommt ein Süddeutscher dazu, der auffällt, weil er groß ist, weil er irgendwie einen Seitenscheitel trägt, seltsame Holzkette um den Hals, aber und immer Trainingsjacken. Und diese Trainingsjacken und Korthosen, das ist auch genau das Outfit von den beiden anderen. Und sie lernen sich kennen und gründen relativ schnell eine Band und haben innerhalb kürzester Zeit eigentlich eine Reihe von Songs und eine Live-Fangemeinde, und sie machen 1995 zwei Alben, Digital ist besser und Nach der verlorenen Zeit. Und das ist wirklich mal musikalisch natürlich sehr schlicht, sehr punkig von der ganzen musikalischen Haltung. Das verweigert sich auch allen Gesetzmäßigkeiten irgendwie, nach denen irgendeine Art Markt verlangen könnte. Und das, glaube ich, wirklich Erstaunliche dabei und das Eigenständige und Neue sind die Texte. So hat noch niemand getextet auf Deutsch. Man weiß überhaupt nicht, wo das herkommt oder was es da für Vorbilder geben könnte, auch auf Englisch. Musikalisch sind wir, denke ich, so irgendwie im Pixies Sonic Youth-Universum auch, was das Geschrabbel und die Melodien angeht. Das ist kein Hardcore-Punk. Aber ja, so Hüsker Dü, Sebado, Pavement irgendwie, denke ich,
aber ist schon ein bisschen der Hintergrund. Runtergekürzt.
Ja, ja, also die ersten zwei Alben sind musikalisch für mich sehr hart.
Also ich erinnere mich, jetzt wäre ich zum Marc, ich erinnere mich, dass ich im Jazzhaus war und der Schlagzeuger, ich komme jetzt rüber wie der Mucker schlechthin, aber ich habe gedacht, das ist eine Schülerband und die lernen jetzt gerade ihre Instrumente. Das war natürlich auch das Erfrischende, aber auf Konzertlänge war es dann doch hart. Und ich glaube, das ist eines der wenigen Konzerte, wo ich früher heim bin.
Also ich habe jetzt gerade gehört bei Jan Müller da in seinem eigenen Podcast Reflektor, dass sie am Anfang eigentlich Platten toller fanden und das Live und auf Tour gehen immer so, jetzt müssen wir das halt auch noch machen, um die Platte zu bewerben. Mittlerweile hat sich's ja geändert.
Ja, aber ich war inzwischen ja oft schon
bei Tour. Sie fanden sich auch selber keine gute Liveband, glaube ich.
Ja, das war echt hart. Also der Schlagzeuger hat sich wirklich, ähnlich wie der Joy Division Schlagzeuger damals am Anfang, durch die Lieder gearbeitet. Und das waren ja echt keine schwierigen Rhythmen. Ich möchte jetzt nicht so unsympathisch als Mucker, mir ist echt scheißegal, wenn man auf der Bühne Fehler macht. Aber es war extrem schlicht. Was ich an den Texten super finde, das verstehe der Text mit Ich losgeht. Oder jeder Titel. Und
also das sind allein halt schon Liedtitel wie Samstag ist Selbstmord oder Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, oder Die Idee ist gut und so weiter.
Die Welt noch nicht bereit.
Die Welt noch nicht bereit.
Was ist, ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst,
ja, war das später? Das Lied heißt Freiburg, das ist natürlich gleich das erste Lied auf dem ersten Album. Dirk von Lotzow hat ja in Freiburg erst studiert und auch da versucht Musik zu machen und so weiter und nimmt natürlich so ein paar Aspekte von Freiburg aufs Korn, die ich gut nachvollziehen kann.
Fahrradfahrer dieser Stadt.
Fahrradfahrer, Kleinkunst, Backgammon-Spieler, Tanztheater und so weiter. Es ist halt so ein bisschen diese alternative negative Selbstgefälligkeit irgendwie, mit der er hier abrechnet. Das ist natürlich böse, das kann er sein. Das hat fast so was Thomas Bernhardsches in seiner Bösartigkeit, in seiner Kritik an anderen, aber eben auch oft genug an sich selbst. Und insgesamt sind es so Texte, die halt so eine Opposition, eine punkige Opposition gegen Blender und Angeber und Popper oder ich weiß nicht, Oberflächlichkeit halt eben auch, hat so ein bisschen was Trotziges, manchmal aber auch was sehr Selbstmitleidiges dann auch wiederum irgendwie, wo man halt auch bloß keinen Spaß haben möchte und lieber in seinem Zimmer sitzen. Aber was er natürlich macht, sind Liedtitel allein schon, die man sich halt auf T-Shirts drucken könnte, was dann ja auch gemacht wurde. Auf dem zweiten Album natürlich fantastisch. Michael Ende, du hast mein Leben zerstört. Unfassbar. Ich bin neu in der Hamburger Schule. Ich habe 23 Jahre mit mir verbracht. Und ich muss reden, auch wenn ich, wie heißt es, schweigen muss. Also schön. Wichtig.
Ja, super, super Songtitel.
Eine der Band, die dann musikalisch ja immer besser wurde eigentlich im Laufe der Zeit und immer interessanter für mich dann auch irgendwann
mal. Ja, ja, und textlich wurde es dann kryptisch, das kann man sich ja am Anfang nicht vorstellen. Er kommt eigentlich aus Offenburg und hätte dann sicher auch den Kessel gekannt, in dem ich einst ein wunderbares Konzert spielte mit der Vorband The Krauts, mit dem wunderbaren Krischi Weigel, dessen Platte, die er, glaube ich, allein eingespielt hat, jetzt, glaube ich, sogar im Plattenladen der Schiffstraße steht. Und der war im Vorprogramm und sie spielten Beatles-Musik, aber selbstgeschriebene. Und ich glaube, mit christlichen Texten bin ich mir ganz sicher. Jedenfalls, sie fanden uns viel zu laut und haben uns nicht zugehört. Und deshalb haben sie von den 50 Euro Gage nichts gesehen, weil bis sie wieder aus ihrem Loch kamen, waren wir schon weg. Ein Skandal, und wir haben uns später dann auf einer Party von einem gemeinsamen Kumpel kennengelernt und irgendwann kam es dann zu diesem Abend und inzwischen lachen wir beide herzhaft darüber.
Ja, dann kommt jetzt noch was Schwieriges, aber ich finde, man kann nicht umhin, weil es einfach sehr, sehr wichtig war, das Debütalbum von Rammstein, Herzeleid. Und wenn man jetzt mal versucht, irgendwie die Gegenwart auszublenden, so das möglich ist, dann ist es natürlich was man so noch nie gehört hat. Das ist mal wirklich was sehr, sehr Eigenes, was die da machen.
Höchstens bei Laibach.
Also, nee, ich tue mich da, ich weiß, was du meinst, aber das sowas wie Rammstein, ich weiß nicht, das war schon, also selbst wenn man Laibach vorher gehört hat, was ja kaum jemand hat irgendwie, hat man jetzt, glaube ich, nicht gedacht, oh, das klingt ja wie Laibach. Also sowas allein durch diese Stimme und dieses Ultrabrachiale und diese Texte dann auch nochmal, ist das wirklich eine neue Dimension an deutscher Rockmusik, fand ich damals. Mich hat das komplett, ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn das? Es gibt ja diese tolle Conny Plank-Doku, der ja seinen Künstlern immer vorgeworfen hat, dass sie, auch wenn sie nicht aus England oder Amerika kamen, immer versucht haben, so zu klingen wie die Angelsachsen. Und er hat denen ja immer geraten, klingt doch mehr wie eure Kultur. Und er hat ja auch die Scorpions produziert am Anfang und hat denen ja, der wollte ja, dass die anders heißen, nämlich Stalingrad, weil das dann einfach auch dieses Deutsche noch mehr rüberbringt. Und ich glaube, dass Rammstein wie keine andere deutsche Band sich diese Idee zu eigen gemacht hat. Wie können wir so deutsch wie irgendwie möglich klingen?
Ja, ich finde das ideal, auch deutsch klingt. Und ich bin großer Fan. Und Rammstein habe ich wirklich, abgesehen von meinem Zufallstreffen mit Rammstein, nämlich in Lost Highway, habe ich Rammstein komplett ignoriert. Also ja, nicht, weil ich gesagt habe, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, das hat mich einfach nicht interessiert.
Ich fand es schwer, das zu ignorieren. Wenn das in der Indie-Disco lief, war das natürlich echt ein Brett. Und es war so, und man dachte so, leck mich am Arsch, das ist echt nochmal eine andere Nummer, wie alles andere, was man da gehört hat. Und die Texte waren natürlich für mich als schwarzen Romantiker halt schon interessant. Also schon allein wie ein Liedtitel wie Der Meister oder auch Seemann oder so, das hat mich interessiert. Die Bilder, die verwendet haben, ist natürlich schwärzeste Romantik.
Jetzt und dann mal, aber Moment. Wer von uns beiden hat in einer Darkwave-Band gespielt? Also, schwarze Romantiker, Da war ich ja zu Hause. Aber
ja, aber mit deutschen Texten halt auch.
Ja, also, x-mal Deutschland. Jetzt wieder frisch mit einer Solo-LP der
aber ich rede ja, Sängerin. Die, was Rammstein ja haben, ist ja dieses 19. Jahrhundert-Ding irgendwie auch. Also wo man das Gefühl hat, das sind halt, also redet jetzt hier von ja, Peter Schlemihl, Camisso, E.T.A. Hoffmann und so. Oder diese
das
Welt
kam
klingt
für
ja
mich aber in die, mit der Musik... habe ich das überhaupt
also das sind halt auch die Bilder teilweise im Video auch von Du riechst so gut wird es auch sehr deutlich diese Märchenmotive und so weiter wo mir von Anfang an klar war ja, die versuchen eigentlich irgendwie die Romantik in die Gegenwart zu hieven.
Ich glaube die Stimme war es. Das war für mich.
Die Stimme ist natürlich brutal. Das ist echt ein Wort, aber das ist halt auch dieses Ultradeutsche. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal versucht hier auszuführen, was ich glaube, was die machen, ist halt so natürlich dieses Deutsche, was wir immer als politisch korrekte Mittelschicht-Repräsentanten versuchen, so zu tun, als gäbe es das nicht. Also die zerren, glaube ich, immer alles Hässliche und Eklige aus dem Deutschen irgendwie raus und machen daraus halt Songs. Und meine erste Begegnung war eben auch mal in einer Disco und dann natürlich kurze Zeit später in Lost Highway und wie diese zwei Lieder da eingesetzt sind. Man sieht ihn um den Friedhof schleichen, heirate mich und dann dieses Rammstein auch, was ja auch furchtbar eklig ist im Zusammenhang mit der Rammstein-Katastrophe. Ja. Irgendwie ein Mensch brennt und so. Das ist natürlich auch plumpe Provokation und hat mich damals auch schon gestört eigentlich. Aber in diesem Film wirkt es halt abartig. Und hat mich echt verstört und verfolgt.
Ja, auch. Wenn einer einen Glastisch gleichzeitig im Kopf hat und dann ja, kommt Rammstein.
Also diese Musik. Und es war ja dann auch die Geschichte, dass die ja von Anfang an auch David Lynch mit Demo-Bändern bombardiert haben und ja immer schon in einem David Lynch-Film vorkommen wollten, weil die da so eine Seelenverwandtschaft gesehen haben. Und Lynch hat die ja immer ignoriert und gesagt, was soll das, also eine deutsche Band und so. Und dann hat er sich's mal angehört und dann war eigentlich relativ klar, dass die vorkommen müssen in einem seiner Filme. Ja, das waren die deutschen Sachen.
Wenn wir schon bei Abseitigem sind, etwas, was Marc nicht hören kann, glaube ich, Scott Walker mit seiner Platte Tilt. Und es ist jetzt soweit, dass Scott Walker sich jetzt wirklich so weit von dem Normalhörer entfernt, dass auch gar niemand mehr mitkriegt, dass der überhaupt noch Platten macht, glaube ich. Das erste Lied heißt Farmer in the City, hat sehr schöne Melodien und dann kommt aber immer wieder irgendwas Verstörendes und er verweigert auch zum großen Teil Rhythmen, die man jetzt als durchgehend bezeichnen kann oder als normaler Beat oder so. Es wird natürlich mit jeder Platte noch schlimmer, aber Tilt ist praktisch das, womit er dann wirklich auch, glaube ich, niemand mehr erreichen will, sondern diejenigen, die ihm halt in die Dunkelheit folgen, die sind dann noch dabei. Es gab ja eine Platte vorher noch, das ist schlechtst verkaufte Platte von Virgin. Und zwar hieß die irgendwas mit Hunter.
Ja, über die hast du, glaube ich,
schon über die habe ich geredet. Ja, ja. Da hat uns Bertram ja auch gratuliert, ja, dass wir extra noch einen Appendix gemacht haben. Ja, ja. Climate of Hunter heißt die Platte, wo auch absurderweise Billy Ocean mitsingt.
Echt? Ja. Ich fand ja Scott Walker die ersten Solo, also Walker Brothers finde ich super und die ersten 3-4 Soloplatten, Scott Walker 1-4, ja, fantastisch.
Ja, aber großartig. Auch schon Themen, wo man sagt, ja, wovon ja, singt ja, der eigentlich?
Aber musikalisch fulminant.
Ja, und auch viel schon düster mit Streichern und so, aber es war immer noch als Kunstlied, sag ich jetzt mal, erkennbar und jetzt wird es halt eigentlich wie wenn während einem Theater Musik spielt. Also eigentlich ist das Theatermusik und man müsste eigentlich was dazu sehen. Wobei die Bilder, die man dann bei späteren Alben dann im Kopf hat, was weiß ich, bei Bish Bosch oder der davor, die sind vielleicht noch schlimmer als das, was man sonst auf dem auf der Bühne sehen würde. Wobei es gibt dann auch später in Alben Lieder über das, die Hinrichtung von Mussolini und was weiß ich. Also ich weiß gar nicht, was er dann als für Auswahlkriterien hat für die Dinge. Und was ich interessant finde, sein Produzent ist der frühe Produzent der Simple Minds. Pete Walsh, das ist irgendwie völlig absurd. Aber ich höre es gern, wahrscheinlich weil es so absurd ist. Und man hockt dann im Auto und hört es und denkt, ich bin jetzt so der Lonesome Rider. Der einzige Mensch auf der Welt, der jetzt im Auto Scott Walker die späten Alben hört. Nee, das wäre so ein bisschen ostentativ. Ich höre es wirklich gern. So als, es ist nicht mal Masochismus.
Ja.
Das ist wie wenn man einen Gruselfilm
schaut. Ja, du hörst ja auch Nico und so.
Ja, zurzeit vermehrt. Ja. Ich habe mir die Wiederveröffentlichung von Desert Shore von Nico gekauft. Und das habe ich dann daheim genüsslich aufgelegt. Das Lied Afraid zum Beispiel. Wobei ihr Gesang und ihr deutscher Akzent, das macht es schon auch schwierig. Aber es gibt von St. Vincent zum Beispiel, die jetzt dieser Tage eine neue Platte rausbringt, eine wunderbare Coverversion von These Days von Jackson Browne, ursprünglich von ihrem Debütalbum. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das gibt es sogar auf Spotify. Also St. Vincent, wahnsinnig gut.
Ich habe ja erzählt in der 94er Folge, glaube ich, von meiner Begegnung mit Heather Nova und diesem Konzert in Toronto. Und es war ja ein Doppelkonzert und ich bin wegen Heather Nova hin. Also es war keine Begegnung, es war eine imaginierte Begegnung, die eine Sekunde in Wirklichkeit gedauert hat und
dann
in der Vorstellung.
Das heißt ja sich treffen und wie lang geht ein Treffer? Bäm!
Was mich musikalisch eigentlich an diesem Abend bis heute nicht mehr losgelassen hat, war die Vorgruppe, oder ich weiß gar nicht, ob es die Vorgruppe war, es war ein Double Feature. Sowas habe ich auch noch nie gehört, aber diesmal wesentlich weniger abgründig als Rammstein. Ein Trio, Bass, Schlagzeug und dann ein Derwisch am Klavier, der so im Stil wie so ein, weiß nicht, ein zugekokster Billy Joel oder ein völlig euphorisierter Elton John Klavier gespielt hat und dazu gesungen hat. Das Ganze ist irgendwie eine Mischung aus Punk, aus Indie-Rock und halt, ja, Singer-Songwriter-Klaviermusik, aber schnell und überdreht mit dreistimmigen Gesang immer wieder, unfassbaren Tempowechsel, Breaks, Instrumentalteilen, wo man denkt, was machen sie eigentlich? Die Gruppe heißt Ben Folds Five und diese Debüt-CD ist der reine Aberwitz. Das macht so einen Spaß. Ich höre die mir einmal im Jahr an und freue mich einfach ab dieser unfassbaren Originalität. Uncle Walter, ja, über diesen Onkel, den ja auch jeder kennt, der immer alles besser weiß und dann, wenn er anfängt zu politisieren und sagt, if I was president und so weiter, und dann ruft der Chor, but you're not, und dann ist geil und immer dreistimmig und Jackson Canary schon das erste. Man hat den Eindruck auch von diesem Ben Folds, das war sicher jetzt nicht so der Superstar in der Highschool, irgendwie eher so ein Klavier-Nerd, Mobbing-Opfer wahrscheinlich, und dann in My Philosophy singt er auch davon irgendwie, wie sie ihn halt ausgelacht haben und so weiter, aber er halt mit seiner Philosophie, was auch immer die ist, dann halt da irgendwie überlebt hat und durchkam. Underground auch so ein ähnliches Ding. Und dann, I met this girl, she looked like Axl Rose. Auch so zu Textzeilen, die man irgendwie nie mehr vergisst, wenn man sie einmal gehört hat. Also zumindest geht's mir so. Ein unglaublicher Spaß. Die wurden dann ein bisschen ruhiger und reifer im Folgenden, haben drei Alben gemacht und dann noch ein Live-Album. Auf dem Live-Album hört man eigentlich immer bei den Songs vom Debütalbum, wie das Publikum komplett ausrastet, während die anderen dann eher etwas gesetzter wirken. Und seitdem macht Ben Folds ja, hat eine fulminante Solo-Karriere mit immer wieder neuen Solo-Alben und Soundtracks und macht auch einen Podcast jetzt und und produziert Alben.
William Shatner.
Ein ganz, ganz interessanter Typ und ein unfassbar genialer Musiker. Ben Folds Five, Debütalbum hat keinen Namen.
Er hat, glaube ich, auch mal The Divine Comedy gecovert. Ich weiß gerade nicht, welches Lied, aber auf so einer Serie von Mini-Alben.
Ja, da hat er einige Cover, unter anderem The Darkness.
Also Der kennt auch keine.
Und The Cure, In Between Days, gibt es auch eine schöne Coverversion von ihm.
Ja, also ich finde, das ist ein super Typ und der typische amerikanische Nerd eigentlich. Ja.
Ganz, ganz.
Aber am Klavier, normal sind die ja immer so Gitarre, so Jay Maskis oder so.
Ja. Echt ein Spinner.
Jetzt komme ich zu was, ich weiß nicht, ob der Marc das kennt. Ben Watt,
wo kommt der her? Der war.
Ich erzähl's gleich. Ja. Ben Watt ist ja der von Everything But the Girl. Wir haben hier Mike Watt, der ist über dem Teich, nämlich aus Kalifornien höchstwahrscheinlich im SST, also diesem super coolen Hardcore Jazz, was weiß ich, Black Flag, Husker Du, Minuteman Label. Da war der zu Hause mit seiner Band Minuteman und dann starb ja der Sänger. T-Boon und dann gab es die Band Firehose und Mike Watt ist praktisch der Übervater mehr oder weniger aller Bassisten, die sich mit SST und dem ganzen Wahnsinn da beschäftigt haben oder auf dem Label waren und so weiter. Mike Watt war praktisch ein Bassarbeiter, der, ich habe Firehose mal live gesehen in Frankfurt in der Butch Cup und allein schon auf dem Bild, da haut er seinen Bass irgendwo in eine Mauer rein oder sowas im Booklet. Er ist eigentlich der Bassheilige für alle Indie-Typen und Grunge und sonst was, auf den können sich irgendwie alle einigen. Und er hat zwischenzeitlich bei Iggy and the Stooges gespielt und das ist jetzt ein Indie-Grunge-Superstar-Album, denn auf dem Album sind da sind sie alle vertreten. Es gibt ein Lied mit Eddie Vedder, das heißt Against the 70s. Das ist relativ überschaubar, die Melodie, aber es geht gut ab und Eddie Vedder ist halt immer noch so. Und so, dann gibt es ein Lied mit Iggy Pop natürlich, ein Lied mit Henry Rollins, dann mit Jay Maskis natürlich. Es ist unfassbar, wer da alles mitspielt. Der Typ von Soul Asylum, Dave Perner. Und ich glaube, jeder wollte auf dem Album sein, außer der Sängerin oder ich weiß gar nicht, was sie macht bei Bikini Kill. Die heißt Kathleen Hanna und die sagt ihm auf den Anrufbeantworter, dass sie keinen Bock hat, auf seinem Album dabei zu sein. Ich glaube, das geht 2 Minuten und sie erzählt dann über irgendeinen, der auf der Platte ist, der irgendwann mal eine, sie sagt irgendwie, she was fucked by, raped by, whatever you want to call it, dude, so ein Typ halt. Und er hat es wahrscheinlich mit ihrer Erlaubnis auf das Album geklatscht. Und wenn man die hört, denkt man, wer um Himmels Willen ist das? Und die Band von der heißt Bikini Kill. Und das Album, Dings spielt auch noch mit von Pixies, Frank Black spielt noch mit, also alle möglichen. Und ein Lied heißt Piss Bottle Man übrigens. Es ist auch eine unglaubliche Stilvielfalt da drauf. Ein Lied heißt E-Ticket Ride. Es ist fast schon Hip-Hop irgendwie, total groovy. Und das Cover stammt natürlich von Raymond Pettibone, der auch immer das Black Flag Artwork gemacht hat. Und da steht dann drauf, Sex with you is like watching scientific wrestling. Also ein typisches Raymond Pettibone-Bild. Und es war, glaube ich, für den ein Riesenspaß, diese ganzen, eigentlich wie Eddie Vedder oder so, großen Stars wieder dorthin zu holen, wo sie wahrscheinlich hingehören, nämlich in diesen SST, Do-It-Yourself, Dunstkreis. Und es ist eine sehr interessante, aber auch anstrengende Platte.
Das ist der von den Stooges, gell? Daher kenne ich den Namen.
Ja, der hat halt bei den Stooges gespielt, aber eigentlich ist er der Typ von Minuteman und von Firehose. Mhm. Und der ist halt einfach, wie so der Großpapa von diesen ganzen Hardcore-Jazz, was weiß ich, unverzerrte Gitarren-Bands. Das gab es ja auch viel bei SST, also Firehose. Und Minuteman, das war ja immer ziemlich dünn alles, neben dem ganzen brachialen Zeug. Es gab ja auch Minute Flag, da hat Black Flag mit Minuteman was gemacht, was irgendwie fast schon absurd ist.
Zweimal
Grunge. Die Platte heißt übrigens ganz seltsam, nämlich Ball Hog or Tugboat. Mike Watt. dass ich das auch noch gesagt habe.
Zweimal Grunge, den gibt es auch noch. Die Alice in Chains machen ihr drittes Album oder viertes, je nachdem. Und man merkt, es geht irgendwie den Bach runter. Lane Staley geht es nicht gut. Die Band ist auch zerstritten und die Drogen fordern ihren Tribut. Und das Album hat auch gar keinen Titel mehr. Es heißt einfach nur Alice in Chains. Das Cover ist schon sehr irritierend mit diesem dreibeinigen Hund. Und es ist wirklich ein düsteres Album bei aller großer, großer und ausgeprägten Liebe von mir für Alice in Chains. Ich konnte nur ein Lied wirklich gutieren und das war Heaven Beside You. Das aber dafür umso mehr. Und dann natürlich ein Album, das mich sehr interessiert hat damals. Der Godfather of Grunge, Neil Young, macht mit Pearl Jam zusammen ein Album, es heißt Mirrorball. Und ich war damals so, ich fand Neil Young noch nicht so gut wie heute. Das ist ja irgendwie so ein Reifeprozess irgendwie mit Neil Young. Mir geht es ja alle paar Jahre, finde ich ihn immer noch mal ein bisschen besser und noch ein bisschen besser. Immer wenn ich mich wieder mit ihm beschäftige, dann gefällt er mir besser. Und damals war ich sehr irritiert von diesem Album und dachte, was soll denn der Scheiß? Es war eigentlich so das erste Mal, dass ich dachte, so, oh, ich weiß nicht mit Pearl Jam, so, ob das noch lang so weitergeht. Und heute ist es so ein Album, das ein paar gute Lieder hat. Act of Love, I'm the Ocean auf jeden Fall, Fallen Angel, dann das Fucked Up, hat Pearl Jam ja auch immer mal gecovert, fand ich aber damals auch schon immer langweilig. Also Neil Young war für mich zu dieser Zeit Rockin' in a Free World, was ich furchtbar fand, und Fucked Up, weil es Pearl Jam öfter mal gespielt haben. Und da, es war nicht sehr interessant. Aber Sound und so ist natürlich gut und klar eigentlich, warum Pearl Jam und solche Bands Neil Young gut fanden, wird da in den 90ern natürlich nochmal umso klarer mit Seit Freedom, seit diesem Album und dann vor allem auch sein 93er Kurt Cobain Album, wie heißt's, Angels irgendwas, ist völlig klar, warum der Godfather of Grunge war für diese Jungs.
Jetzt finde ich mal eine Delling-artige, wie ich immer sage, Überleitung zu einem Album, das überhaupt nicht dazu passt. Annie Lennox macht ein Coveralbum. Da ist sogar A Whiter Shade of Pale drauf. Und man fragt sich, ich sage das ungern bei Annie Lennox, aber wer braucht das? Mhm. Ich finde, das beste Lied auf dieser Platte, die Medusa heißt, ist ein Lied von Neil Young, nämlich Don't Let It Bring You Down. Und ich finde, dass Annie Lennox da tatsächlich nach Neil Young klingt. Also man kann sich direkt vorstellen, dass es von Neil Young ist. Die Single war No More I Love Yous und das finde ich gut. Insgesamt aber viel zu viel, finde ich, Synthi-Teppiche. Und ich finde deshalb, also nicht Synthi so cool wie bei den Eurythmics, sondern halt diese Teppiche, wenn ich böse wäre, würde ich jetzt sagen, diesen DX7-Sounds.
Just Take Me to the River, ist das auch eine Coverversion? Das ist eigentlich ein Al Green-Song auch von den Talking Heads gecovert.
Ja, genau, das ist auch drauf und ja. Man denkt sofort auch an die Talking Heads, weil das ja eigentlich berühmter war als das von Al Green. Aber ja, es ist alles ein bisschen brav, finde ich, aber ja, ich mag No More I Love Yous vor allem, wie sie einsteigt mit einem hohen,
ja,
Ton. Also ganz ungewöhnlich, wie sie da einsteigt in das Lied. Ansonsten hat mich eigentlich nur Don't Let It Bring You Down begeistert.
Dann haben wir eine CD, die haben wir, glaube ich, beide, oder? Hast du die auch?
Die haben wir beide, ich habe es aber nicht dabei.
Ja. Die Red Hot Chili Peppers haben ihren Gitarristen ausgetauscht nach dem Riesenerfolg von Sex, Sugar, Blood, Magic oder wie sie heißt, ist John Frusciante ja im Drogensumpf verschwunden und sie haben ihn ausgetauscht durch einen der heißesten Gitarristen in Los Angeles von Jane's Addiction, nämlich Dave Navarro, und es schien so wie ein Perfect Match eigentlich für einen Moment. Die Geschichte sagt jetzt was anderes, aber damals war das so, dass ich sowohl musikalisch gedacht habe, super, und auch ästhetisch, der hat da gut reingepasst. Und ich weiß, dass dieses Video von My Friends hatte auch so homoerotische Dimensionen mit Anthony Kiedis und Dave Navarro mit nackten Oberkörpern und ihren Lederhosen und so. Ich dachte so, Sapperlot, das finde ich jetzt aber sehr interessant mit den zwei beiden da. Musikalisch fand ich One Hot Minute ist so meine New York Kassette. habe ich mir da in New York gekauft, als ich da 4 Wochen war, und habe die wirklich jeden Tag gehört und auch immer auf dem Weg zur Arbeit da auf meiner Baustelle, und fand die wirklich toll. My Friends haben wir mal gecovert auch.
Ja.
Schönes Lied, melancholisch, war auch immer so ein Sehnsuchtslied für mich dann auch beim Vermissen der Heimat und so. Aeroplane hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Habe ich auch mal fast öffentlich gecovert, aber es kam dann nie zu dem Konzert, leider. Aber fand ich immer, die zwei Lieder fand ich immer
fantastisch. Super, vor allem bei Aeroplane zeigt nochmal, dass Dave Navarro halt natürlich so funky spielen kann und sich so in eine Band einfügen, aber halt auch abdrücken wie Hölle. Dieses Gitarrensolo ist ein ganz großer Moment, finde ich.
Ja, das finde ich sogar gut, obwohl es ein Gitarrensolo ist. Ja. Es passt halt, und dann der Kinderchor noch.
Ja.
Ich finde die Platte echt cool. Es ist vor allem auch nicht so lang wie die davor. Ein bisschen überschaubarer. Aber ich fand sie gut. Und Meet Me in the Coffee Shop, We Can Dance Like Iggy Pop.
Hat mir auch gefallen. Ja, es war so manchmal ein bisschen psychedelisch, auch mit so komischen Geräuschen und dann drüber gesprochen und so. Das braucht man nicht.
Aber da hat man ja gern gemacht.
War eine Menge gutes Zeug drauf. Jetzt ist aber was Komisches passiert mit diesem Album über die Jahre. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Chili Peppers sich eigentlich fast distanzieren
davon. Ja, ja, ja.
Dass sie eigentlich das gern streichen würden aus ihrer Diskografie. Sie spielen auch schon lange nichts mehr live davon. Also irgendwas muss da passiert sein. Und ich habe ja einige Podcasts auch gehört mit Rick Rubin, und wo sie mit den Chili Peppers Leuten sprechen. Kein Mensch redet über dieses Album. Es gibt keine Erklärung, was da ganz genau vorgefallen ist.
Schade.
Mit Dave Navarro, der ja dann nur dieses eine Album dabei war und dann ja schon gleich bald wieder ausgetauscht wurde,
ja,
wieder durch John Frusciante.
Ich mag auch das Artwork.
Mhm.
One Big Mob, oh yeah, oh yeah. Also ich höre die eigentlich lieber als die davor.
Und Navarro war wirklich bei Alanis Morissette 95 auf dem Album hier drauf und so, und dann auch irgendwie verschwunden von der Bildfläche.
Vielleicht hat er jetzt Familie,
ja,
oder eine Toto
Lotto. Mit Fiona Apple war er mal noch zusammen.
Echt? Wow.
Ja.
Darf ich auch was sehr... Wie soll man sagen? Also Mike Watt, einer der Schutzheiligen vom American Alternative und so. Und dann Ian MacKaye von Fugazi, der ja sich nie irgendwie hat verbiegen lassen, weder bei Minor Threat noch bei dem Kurzprojekt namens Embrace. Und dann auch nicht bei Fugazi. 95 kommt das Album Red Medicine raus. Und es geht los mit einem Lied, Do You Like Me heißt es, das singt aber Guy Picciotto, der andere Sänger, der immer fast so spitz singt wie Jello Biafra eigentlich und einem schon manchmal ein bisschen Nerven kostet, finde ich. Live ging es bei denen ja total ab mit absoluten Verrenkungen und was weiß ich. Ich glaube, einmal singen sie sogar, oder einer hängt dann im Basketballkorb, also völlig durchgeknallt. Was bei Fugazi super ist, natürlich Bass und Schlagzeug. Diese Einheit, der Schlagzeuger hat später dann bei Bob Mould auch mal mitgespielt. Live, und ich glaube auf einem Album. Fugazi ist extrem dürre Musik zum Teil, schrill und dünn zum Teil. Und dann, wenn Ian MacKaye rumschreit, lache ich mich jedes Mal kaputt. Zum Beispiel im zweiten Lied Bad for the Scraping. Ein typischer Ian MacKaye, er schreit halt wie verrückt und trotzdem klingt es irgendwie, finde ich, nach einer Stimme. Ansonsten ist das Album sehr, sehr seltsam. Es gibt seltsame Instrumentals, zum Beispiel das Lied Version, was ich aber sehr gut finde. Total düster und wie in einer Tiefgarage gespielt, und seltsamerweise wird das Album in der Mitte total langsam. Und man denkt, was ist denn jetzt los? Und gegen Ende nimmt es dann wieder ein bisschen an Fahrt auf, aber wirklich viel so Stückwerk absichtlich oder Instrumentals. Das beste Lied finde ich das letzte, das heißt Long Distance Runner. Da singt ja Ian MacKaye sogar. Und es geht nie so richtig los, und der Bass ist eigentlich fast das wichtigste Instrument, finde ich, bei Fugazi. Und wie gesagt, Long Distance Runner, das kann man sogar als Lied bezeichnen. Also auch für Normalverbraucher.
Ja, Fugazi hat ein paar, war eine omnipräsent auch in der Indie-Disco mit Waiting Room vor allem.
Ja, stimmt, wobei nicht so straight ist wie dieses Lied, weil das ist halt alles zerhackstückt und ein Extrem. Das war in den 90ern auch sehr beliebt, so einen, das kommt mich nachher bei No Doubt noch drauf, einen super brutalen Snare-Sound, so ganz extrem gespannte Snare, wobei es zum Sound von Fugazi natürlich, finde ich, besser passt als zum Sound.
Und so, glaube ich, so ideologisch auch so Pearl Jam-Vorbilder auf jeden Fall.
Ja, Straight also, Edge natürlich, ja. Und sie sind total gegen übertriebene Ticketpreise und sprechen dann von sozialer Diskriminierung und so weiter und so fort. Also ein aufrechter Kämpfer für das Gute, sage ich jetzt mal, Ian MacKay.
Ja.
Und
ja, und kämpft eigentlich ja seither auf seine Weise auch innerhalb des Systems gegen das System.
Ja, das stimmt. Also Fugazi ist eigentlich eine super bekannte Band, aber ohne, ich weiß gar nicht, gibt es von denen Videos oder sonst was? Also immer irgendwie absichtlich unterm Radar. Ich glaube, dass er inzwischen ein Projekt hat, ich weiß nicht, ob mit seiner Frau, auf jeden Fall ist er, glaube eine Frau dabei, das heißt die Evans, kriegt man ab und zu über Henry Rollins mit von denen, weil ich glaube, das ist jetzt noch schwieriger, heutzutage an das ranzukommen, was Ian MacKay jetzt macht. Fugazi war ja schon, trotz wenig Werbung oder überhaupt keiner, überall.
Gut. Dann würde ich sagen, wir haben noch einiges im Petto. Machen wir hier eine kleine Pause und hören uns in ein paar Tagen wieder oder Wochen mit dem dritten Teil von 1995.
Wir machen echt drei Teile zu 95.
Ich habe es kommen sehen. Aber ich finde gerade diese Stundenfolgen eigentlich auch gerade besser als diese zweistündigen.
Ja,
das hat ein paar Vorteile.
Ja, stimmt, weil wer putzt schon zwei Stunden?
Ja, eben. Aber eine geht immer.
Ich höre öfter, dass manche das beim Putzen
hören. Okay, wir hören uns bald wieder. Bis demnächst. Dreht nicht durch. Ciao.
Ciao.